Ja, der Predigttext steht in Matthäus 14, ab Vers 22. Und da geht es um den sinkenden Petrus auf dem See. Alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren.
Bin ich das?
Nee. Bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, also vorher war die Geschichte von der Speisung der 5000, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger sahen, Jesus auf den See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Herr, deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. So bitte ich dich, dass wir jetzt durch die menschlichen Worte deine Stimme hören und leben. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wahrscheinlich ist ja keine Wundererzählung so bekannt wie die. Also ich kenne kaum jemanden, der diese Geschichte noch nicht zumindest irgendwo mal gehört hat oder vielleicht auch Bilder gesehen hat, Gemälde, der laufende Jesus auf dem See. Es gibt ja auch unzählige Witze über diese Geschichte, aber keine Angst, ich erzähle jetzt keinen Witz. Anekdoten, Geschichten. Ja, die Geschichte ist auch merkwürdig. Die ist sogar äußerst merkwürdig. Aber eher nicht, weil hier die Gesetze der Physik ausgehebelt sind. Weil das ist ja bei anderen Wundern auch der Fall. Also wenn Lazarus nach vier Tage tot ist und aus dem Grab herauskommt, kann man das ja auch nicht erklären. Also das Merkwürdige an dieser Wundergeschichte ist nicht, dass man sie nicht erklären kann. Es wäre ja auch kein Wunder, wenn man es erklären könnte. Dann wäre es ja einfach ein Rätsel oder irgendwie eine Begebenheit. Nein, das Merkwürdige ist die Frage, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Bei den Heilungswundern kann man ja sagen, der Sinn von Heilungswundern ist die Wiederherstellung. Und das ist ja ein Sinn. Also wenn jemand dann sein Leben lang krank war und leiden musste, macht es doch Sinn, wenn er gesund wird und wiederhergestellt ist. Oder bei den Speisungswundern, die Leute haben Hunger, es gibt nichts zu essen, Supermärkte gab es damals auch nicht. Da ist es doch sinnvoll, dass Jesus ihnen zu essen gibt, wie es hier eben in der Geschichte vorher heißt. Aber laufen auf dem Wasser, das klingt eher wie eine Show. Ich habe mich gefragt, ist das dasselbe wie Bungee-Jumping? Das ist auch für nichts gut. Die Leute stürzen sich in die Tiefe. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Oder Haifischtauchen. Das ist auch völlig sinnloses Beschäftigungen. Und letztlich ist es dann Selbstdarstellung. Denn wenn du beim Haifisch tauchst, musst du natürlich jemand haben, der dich filmt, damit du auch zeigen kannst und angeben kannst damit. Aber hier diese Geschichte von Jesus, ist das nicht dasselbe? Da muss man eigentlich sagen, nein. Denn Jesus neigte nicht zur Selbstdarstellung und zur Angeberei sowieso nicht. Der Teufel stellte ihn mal im Geist auf die Zinne des Tempels und sagt, schmeiß dich herab. Und dann wird doch Psalm 91 in Erfüllung gehen. Er hat seinen Engeln befohlen. Dann wirst du quasi unten so abgebremst und kommst sicher auf. Und Jesus hat ja diese diese Show bekanntlicherweise abgelehnt. Also es geht hier nicht um eine Show, aber dann ist die Frage, um was geht es hier denn? Und das möchte ich mit euch heute Morgen in aller Kürze, aber ich hoffe auch in aller Deutlichkeit einmal betrachten. Es geht erstens um Auferstehung, es geht zweitens um Aufbruch und es geht drittens um Erfahrung, dass Gott allmächtig ist. Also zunächst mal, es geht um Auferstehung. Und vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass es in den Evangelien Texte gibt, die vor Ostern spielen, aber Ostern, also die Auferstehung von Jesus, quasi vorwegnehmen. Oder man kann auch besser sagen, anklingen lassen. Ich nenne nur mal zwei Beispiele. Bei der Taufe Jesu, da heißt es in Matthäus 3, Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich habe Wohlgefallen. Also dieses Aufsteigen aus dem Wasser ist ein Sinnbild für die Auferstehung. Immer bei der Taufe. Ihr seid ja Baptisten, ich muss euch die Taufe ja nicht erklären, aber ich denke, das ist richtig. Das Eintauchen mit Jesus sterben, das Auftauchen, Auferstehen. Oder denken wir an die Geschichte, die zwei Kapitel weiter, in Kapitel 17, Vers 2 kommt. Da stieg Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg Tabor. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da erscheint Jesus in einer Gestalt, wie er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt dem Apostel Johannes auf Patmos erschienen ist. In Offenbarung 1, das wandte er sich um und sah nach der Stimme. Und dann sah er einem Menschensohn gleich, gegürtet mit einem langen Gewand, um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt und sein Haar war weiß wie Wolle und Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Also das heißt, Jesus erscheint hier auf dem Berg Tabor schon als Auferstandener. Und so auch hier bei dieser Geschichte auf dem See klingt die Auferstehung an. Zunächst mal betet Jesus allein mit seinem Vater, zu seinem Vater. Und der Vater war es, der ihn am Ostermorgen auferweckt hat. Dann heißt es hier, er kam in der vierten Nachtwache. Und die vierte Nachtwache ist früh am Morgen zwischen 3 und 6 Uhr. Und früh am Morgen haben die beiden Marias das leere Grab entdeckt, weil Jesus auferstanden war. Frühmorgen, da die Sonne aufgeht, der Heiland Jesus aufersteht. Also auch hier kein Zufall, dass Jesus ihnen am frühen Morgen erscheint. Oder die etwas lustige Sache hier, dass sie denken, Jesus ist ein Gespenst. Auch dieses Motiv taucht am Ostermorgen auf. Das überliefert uns Lukas im Kapitel 24, Vers 37. Moment. Lukas 24, Vers 37. Als sie aber davon redeten, dass Jesus auferstanden ist, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach, Frieden sei mit euch. Sie aber erschraken und fürchteten sich sehr und meinten, sie sehen einen Geist. Also genau dasselbe. Übrigens auch dieser Gruß, fürchtet euch nicht, ist genau der Gruß, den Jesus ihnen erwidert, nachdem sie mit großer Angst meinen, sie sehen ein Gespenst. Also auch hier ein Hinweis auf die Auferstehung und die große Angst und Furcht und dieses fürchtet euch nicht. Also es geht hier nicht um Show, es geht nicht um irgendwelche Selbstdarstellungen, sondern es geht um eine vorweggenommene Begegnung mit dem Auferstandenen. Heute gibt es nur noch Begegnungen mit dem Auferstandenen. Man kann nicht Christ sein, ohne dem Auferstandenen Jesus immer wieder neu zu begegnen. Also ich kann euch sagen, ich bin jetzt 35 Jahre mit Jesus unterwegs und ich habe auch schon viel falsch gemacht. Aber es geht gar nicht darum, was wir falsch machen oder nicht. Es geht darum, dass wir immer wieder neu mit Jesus, dass wir immer neu Jesus begegnen. Und das wird nie alt, das wird nie abgestanden, es wird nie langweilig. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der wird mir das bestätigen können. Also wenn Christen, egal wie alt sie sind, da geht es jetzt nicht um das biologische Alter, ob du 18, 28 oder 80 bist, den Eindruck machen, dass sie langweilig sind, dann behaupte ich mal, dass sie schon lange nichts mehr mit Jesus zu tun und mit Ostern, mit dem auferstandenen Jesus zu tun hatten. Er reißt uns raus, auch aus unserem frommen Trott. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, das ist bestimmt auch schon 30 Jahre her, gab es eine große Tagung in der evangelisch-lutherischen Fakultät in Tübingen über die charismatische Gemeindeerneuerung. Und da wurde kräftig drauf gedonnert. Und da kam, ich weiß, der Professor Moltmann, vielleicht kennen ihn noch einige, ein alter Professor. Und er sagt, ihr lieben Professoren und Studenten und all ihr klugen Leute, ein bisschen mehr Heiligen Geist wird uns allen nicht schaden hier. Und das war der hoch angesehene Professor Moltmann. Der ist, ich glaube, er lebt noch, also weltweit bekannt. Ein bisschen mehr Heiligen Geist wird uns allen nicht schaden. Das hat er uns da ins Stammbuch reingeschrieben. Also ein bisschen mehr charismatische Gemeindeerneuerung schadet uns allen nichts. Ja, und da geht es jetzt zweitens um Aufbruch. Gottes Begegnungen sind immer Aufbruchs- und Krisenzeiten. Es gibt ja Lieder, da wird gesungen, berühre mich, o Herr. Und vielleicht erwartet man dann schöne Gefühle. Aber wenn in der Bibel Menschen von Gott, von dem auferstandenen Jesus, vom Heiligen Geist berührt wurden, sind sie immer in heilsame Krisen und in Aufbruchsstimmung versetzt worden. Ich könnte jetzt sehr viel, ich bringe nur zwei Stück. In Exodus 3, Mose hat 40 Jahre lang die Schafe gehütet. Und eigentlich ein Alter, wo man in Rente geht. Und dann begegnet ihm am brennenden Dornbusch, ja, man könnte sagen, Jesus. Wen soll ich sagen? Wer hat mich gesandt? Ich bin, der ich bin. Jesus sagt, hier in der Geschichte, seid getrost, ich bin's. Das heißt, derselbe Gott, der in Jesus auf die Welt gekommen ist, begegnet dem Mose und dann ist Schluss mit Schafe hüten. Dann geht's nach Ägypten, der will überhaupt nicht. Lest mal die Geschichte nach in Exodus 3. Der will überhaupt nicht, aber er muss. Es ist ein neuer Aufbruch und dann kommt eigentlich der Höhepunkt im Leben des Mose. Er wird dann berufen, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszuführen. Oder ein zweites Beispiel, lest Nehemia 1. Da wird Nehemia von Gott berührt und er hat tagelang nichts mehr essen und trinken können, weil er im tiefsten erschüttert war. Und dann weiß er, jetzt ist die Zeit hier als Mundschenk am persischen Hof zu Ende. Und es geht nach Jerusalem und er leitet dann den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem. Also hier in unserer Geschichte ist Petrus derjenige, der hier Aufbruchsstimmung verbreitet. Er sieht Jesus auf dem Wasser laufen. Bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und dann stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Wie gesagt, wie das physikalisch geht, habe ich keine Ahnung. Aber es geht hier um viel mehr als physikalische Gesetze. Es geht um einen Aufbruch. Und zwar auf das Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Jesus hat gesagt, komm her. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen und neue Aktionen zu starten und dann sind alle schlapp. Sondern es geht darum, das Wort Jesu zu hören und dann zu gehen. Ich habe in den Ferien ein schönes Buch gelesen von einem Ehepaar John, vielleicht kennen Sie einige, die kommen aus Wiesbaden, auch aus einer Baptistengemeinde. Und die haben vor vielen Jahren oder Jahrzehnten das Wort Gottes gehört, sie sind beide Ärzte, dass sie eine Missionsklinik in den Anden gründen sollen. Und dann sind sie auf Gottes harte Arbeit los und dann beschreiben sie, dass sie ein Wunder nach dem anderen erlebt haben beim Aufbau dieser Klinik. Im Internet gibt es auch Live-Vorträge von Klaus-Dieter John. Wer es nicht kennt und ihr was Schönes, vielleicht heute habt ihr Zeit, hört mal diesen Vortrag an. Die haben Wunder über Wunder erlebt. Und das neueste Buch, das mich auch zu dieser Predigt inspiriert, Auf dem Wasser laufen. Und da berichten sie, wie es weitergeht, dass es viele Schwierigkeiten gegeben hat und gibt und dass sie jeden Tag neu die Durchhilfe und das Durchtragen Gottes erleben. Also das gibt, vielleicht ist es in deinem und meinem Leben alles paar Nummern kleiner, das macht aber auch gar nichts. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir auf Gottes hin uns herausfordern lassen und dann die Dinge tun, die er möchte, dass wir sie tun sollen. Und wenn das Predigt halten ist, ist es Predigt. Wenn es die Einleitung machen ist, ist es die Einleitung. Wenn es Musik machen ist, ist es Musik machen. Und wenn es eine Klinik gründen heißt, dann gründest du eine Klinik. Also Aufbruch. Und dann kommt das Letzte. Und zwar um die Erfahrung des absolut souveränen Gottes. Der Petrus steigt aus dem Wasser und er tut es nicht tollkühn oder irgendwie aus so einer Laune heraus, sondern auf das Wort Jesu hin, komm her. Und dann ging er auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und dann kommt diese Stelle, als er den starken Wind sah. Ich dachte, Wind kann man ja eigentlich nicht sehen. Aber was hat er gesehen? Wahrscheinlich hat er die Wellen gesehen. Das war Lebensgefahr, das war kein kleiner See. Der See Genezareth ist wie ein kleines Meer. Und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Ich sage manchmal so, es gibt ja Menschen, die halten das alles für Unsinn. Und da gibt es nicht wenige Zeitgenossen, vielleicht sogar in unseren eigenen Familien. Wir hatten neulich beim Mittagessen mit Familienangehörigen, ging es mal um solche Themen. Und dann sah ich Grinsen. Ja, alles Märchen, Grimms Märchen. Und ich sage dann so, eigentlich kann man diese Sachen nur verstehen, wenn man die Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus selber macht. Und dann gebe ich gefragt oder ungefragt den Rat, wenn du mal richtig drin steckst in irgendwas und nicht mehr weiter weißt, vielleicht irgendeine Krankheitszeit oder der Verlust einer Arbeitsstelle oder irgendwie familiäre Probleme, du weißt nicht mehr weiter, dann rufe Jesus, hilf mir. Und wenn das ernst gemeint ist, kann ich dir versichern, dass er kommen wird und dir helfen wird. Wie auch immer. Auch hier, ich könnte den ganzen Tag erzählen von solchen Hilfen. Eine Frau war schwerst drogenabhängig und sie hat sich eines Tages, so das wird der goldene Schuss genannt, gespritzt. Und dann spürt sie, wie eine dunkle Macht sie nach unten zieht. Also sie hat das selbst erzählt. Und das Einzige, was sie noch wusste, ihr Verstand dämmerte weg und sie wusste, da passiert jetzt irgendwas ganz Schlimmes. Und dann hatte sie ein paar Tage vor diesem Ereignis von ihrer Freundin eine Geburtstagskarte bekommen mit einem Bibelvers drauf: Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der soll errettet werden. Und dann erzählt sie, sie hat es öffentlich erzählt, dann hat sie gerufen, Jesus, hilf mir. Und sie erzählte, dann merkte sie, dass eine andere Macht auf einmal da ist. Und wo die eine Macht nach unten zieht, zieht die andere Macht sie heraus. Und sie hat dieses überlebt. Sie ist dann auch frei geworden von Drogen. Und sie ist heute, sie ist Schauspielerin, sie spielt heute Stücke mit biblischen Inhalten. Jetzt hat sie kürzlich Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther, gespielt. Jesus lebt wirklich und er ist nahe denen, die ihn anrufen. Und wir hatten ja auch den Psalm 27 gelesen. Und jetzt fallen sie nieder vor ihm und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in unseren Zeiten, die wahrscheinlich nicht mehr gemütlicher werden. Ich hoffe ja, dass die Pandemie auch irgendwann mal vorbei ist. Aber auch die Klimaentwicklung gibt keinen Anlass zu allzu großem Optimismus. Da ist es ganz wichtig daran, ja, das wirklich von der Bibel her zu sehen, dass Gott absolut souverän ist. Und er ist absolut Herr über die Naturgewalten. Es heißt hier, er streckte die Hand aus, sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Jesus ist absolut Herr über alle Naturgewalten. Das heißt nicht, dass wir weitermachen wie vorher. Aber das heißt, dass wenn wir auch neue Wege gehen, und ich hoffe, dass sie gegangen werden, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht allein gelassen auf dieser Welt. Jesus ist absolut Herr über alle Situationen. Und wenn sie noch so verrückt sind, und vielleicht sitzt jetzt jemand hier, der gerade in der ganz schweren Situation ist, man sieht es uns ja meistens nicht so an, dann will ich dir im Namen Jesus sagen, dass er der Herr ist über alle Situationen und so verfahren sie auch sein mögen. Und er ist auch Herr über die Herzen anderer Menschen. Vielleicht hast du Stress mit anderen Menschen. Jesus ist der Herr auch über die Herzen anderer Menschen. Es heißt, er lenkt das Herz der Könige wie Wasserbäche. Und wenn er das Herz der Könige, also der absoluten Machthaber auf dieser Welt beherrscht, dann beherrscht er auch die Herzen aller anderen. Zweifle nicht, glaube nur. So, die Predigt ist jetzt gleich um, aber ich hoffe, dass es euch klar geworden ist, hier geht es nicht um Show, hier geht es nicht um ein Wunder, hier geht es auch nicht um Physik, wie man das jetzt erklären kann, sondern hier geht es darum, dass Jesus lebt, dass Jesus uns herausreißt aus unserem alten Trott, in dem wir immer wieder reingeraten, uns Aufbruch schenkt und in dem Aufbruch und in den ganzen Wellen, die sich dann ergeben, nicht alleine lässt, sondern sich als absolut souveräner Herr beweist. Jesus selbst sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.